Hallo alle zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute widme ich mich einem Thema zu, das ich in der Vergangenheit eher gemieden habe und das auch aus einem guten Grund, weil ich dem gesamten Genre nicht ganz so zugetan bin wie zum Beispiel anderen Kategorien der deutschen Literatur. Aber was behandelt werden muss, muss eben behandelt werden. Und genau, ich werde mich der Gegenwartsliteratur widmen. Die Gegenwartsliteratur ist die Literatur, die wir im 21. Jahrhundert auffinden oder auch im späten 20. Jahrhundert. Und ich muss auch sagen, dass Mediatoren dieser Epoche längst nicht so bekannt sind wie aus früheren Zeiten, weil natürlich jeder von uns Goethe oder Schiller kennt, um jetzt mal diese beiden bekanntesten Autoren der deutschen Literatur zu nennen. Aber solche Autoren wie zum Beispiel Theresia Mora, die ein bekanntes Werk verfasst hat, nämlich Der einzige Mann aus dem Kontinent. Und ich hoffe an dieser Stelle, dass ich ihren Namen auch richtig ausgesprochen habe, weil ich weiß, dass die Autorin ursprünglich aus Ungarn kommt. Aber mal das nebenbei. Solche Autoren waren mir zum Beispiel vorher nicht bekannt. Und die Frage stellt sich halt eben, was man liest oder woran man interessiert ist. Ob man jetzt die Spiegel-Bestsellerliste durchguckt und sieht, was gerade angesagt ist und einfach in den Buchhandel geht und mal guckt, welche Bücher aktuell sehr gefragt sind oder diese Abteilung doch eher meidet und die Abteilung mit der klassischen Literatur aufsucht. Beides ist okay, aber vielleicht kann ich euch heute für den einen Autor der Gegenwartsliteratur begeistern. Und ja, bevor ich dann anfange, vielleicht noch einmal ein paar kurze Beispiele zu der Gegenwartsliteratur. Und zwar kennt ihr bestimmt Patrick Süskind oder Bernhard Schlink, die beide einmal Das Parfüm und Der Vorleser verfasst haben. Und beide Werke sind auch einem breiteren Publikum bekannt, eben weil sie auch verfilmt wurden und dadurch haben sie eben auch ein Publikum außerhalb des Literaturkreises antreffen können. Und ja, der Roman, mit dem wir uns dann heute beschäftigen, wurde 2005 veröffentlicht. Das sind schon fast 16 Jahre her, also ist eine sehr, sehr lange Zeit, wenn man bedenkt, dass so ein Jahr kurz vor der Fußball-Weltmeisterschaft hier in Deutschland. Und ja, das Werk gehört zu den erfolgreichsten Büchern der deutschen Nachkriegsliteratur. Und mit so einer Nennung, die kann man natürlich nicht einfach so von sich aus sagen. Also wenn ich jetzt ein Buch verfasst habe und gesagt wird, hey, dein Buch ist jetzt eines der erfolgreichsten der deutschen Nachkriegsliteratur und wurde sehr breit und aufgefasst und auch sehr gut aufgenommen, dann ist das schon eine große Ehre. Und dieser Roman, der diesen sensationellen Erfolg aufweisen konnte, war Die Vermessung der Welt von Daniel Kehlmann. Als Daniel Kehlmann Die Vermessung der Welt 2005 veröffentlichte, konnte sich keiner erklären, warum der Roman in den Maßen erfolgreich wurde, dass man ihn eben als den erfolgreichsten Roman der deutschen Nachkriegszeit handelt. Und insbesondere der Autor selbst konnte sich diesen maßgeblichen Erfolg nicht erklären. Doch wenn man diese Behauptungen zur Seite stellt und nur die reinen Fakten deutet, sprechen die Zahlen schon für sich. Die fiktive Doppelbiografie um die deutschen Wissenschaftler Alexander von Humboldt und Carl Friedrich Gauß wurde in bisher 40 Sprachen übersetzt und hielt sich 20 Wochen lang auf der Spiegel-Bestsellerliste. Also eine sehr gute Bilanz. Und es heißt, dieser Roman wäre ein Gegenwartsroman, der in der Vergangenheit spielt und der Erzählton dieses Werkes sollte so klingen, als wenn es ein seriöser Historiker niederschreiben würde, der plötzlich verrückt geworden ist. Ja, das sind schon einmal sehr verschiedene oder ungewöhnliche Merkmale, die man hier wieder trifft. Aber ich finde, die machen das Buch so schön aus und haben einen unheimlichen Wiedererkennungswert. Und das zeigt für mich auch, dass der Autor, also Daniel Kehlmann, wunderbar schreiben kann. Und ich bin selber sehr gespannt, was er in der nächsten Zeit veröffentlichen wird. Und das ist auch das Tolle an Gegenwartsliteratur, weil wir einerseits es mit Autoren zu tun haben, die noch am Leben sind und noch sehr viele Sachen veröffentlichen können. Ja, aber noch einmal kurz zum Inhalt. Ich habe das eben schon angedeutet. Es ist ein, ja, naturwissenschaftlicher Roman oder ein Historienroman. Und zwar behandelt die Vermessung der Welt den Werdegang der Figuren Humboldt und Gauss, die zu Beginn 1828 auf dem Deutschen Naturforscherkongress in Berlin zusammentreffen. Und dieser Beginn, also dieses erste Kapitel, bildet eben die Rahmenhandlung des Romans. Auf den ersten Blick mag man meinen, die Protagonisten könnten nicht unterschiedlicher sein, sind die beiden doch auf einer völlig anderen wissenschaftlichen Disziplin unterwegs. Da haben wir einmal Humboldt als Naturforscher und Gauss als Mathematiker. Und einer gehört als Adeliger der Oberschicht an und der andere stammt aus ärmlichen Verhältnissen, da sich seine Bildung nur durch ein Stipendium leisten konnte. Doch genau diese Figuren sind es, die den Roman in seiner Komposition so einzigartig machen. Und wir erleben mit, wie sie sich der Aufgabe widmen, die Welt zu vermessen und, ja, wie man im Laufe der Geschichte auch bemerkt, jeder auf seine ganz eigene Weise. Und das zentrale Thema von Kehlmanns Roman, nämlich die Wissenschaft, bildet die Grundlage von dem, was ich heute behandeln möchte. Und jetzt habe ich mal eine kurze Vorstellung von den Figuren gegeben, Humboldt und Carl Friedrich Gauss. Ich weiß nicht, wer von euch die beiden kennt, aber ich für meinen Teil kannte Humboldt eher als Gauss, einfach weil, allein schon wegen der Humboldt-Universität in Berlin, die nach ihm benannt wurde, 1946 war das, glaube ich, als die Universität umbenannt wurde. Und Gauss ist mir nicht bekannt gewesen und ich kann mir das eigentlich nicht ganz erklären. Aber vielleicht liegt es daran, dass er eher in Mathematikfachkreisen eine Berühmtheit erlangt hat, während Humboldt zum Beispiel, der, das werde ich auch gleich sagen, eine weitreichende und sehr bekannte Südamerika-Expedition vorgenommen hat und deswegen auch einem breiteren Publikum bekannt wurde, weil man denkt, oh mein Gott, er war ein Abenteurer, er hat dies und das entdeckt, er ist so weit gereist, dann ist diese Figur vielleicht einfach, ja, vielleicht auch spannender. Aber wie gesagt, das ist subjektiv und den einzelnen Personen überlassen. Bevor ich mich dann den weiteren Themen zuwende, möchte ich erst einmal etwas über den Autor Daniel Kehlmann erzählen. Daniel Kehlmann ist ein deutscher Schriftsteller, der 1975 geboren ist und er studierte sowohl Germanistik als auch Philosophie. Sein Debütroman ist Bärholms Vorstellung, das er 1997 veröffentlichte. Über ihn wird auch gesagt, dass er sehr realistisch erzählt und meistens auch eine melancholische Stimmung verbreitet. Ja, seine Helden leben in einer Welt, die uns bekannt vorkommen sollte. Und er bedient sich auch von dem magischen Realismus, der in Kolumbien entstanden ist. Und der Literaturnobelpreisträger Gabriel García Márquez wird mit dem magischen Realismus auch in Verbindung gesetzt. Ja, dazu hat er noch sehr viele Kurzgeschichten und noch Novellen veröffentlicht. Und sein Durchbruch gelang ihm dann 2003 mit dem Roman Ich und Kaminski. 2005, also 2 Jahre später, hat er seinen Roman Die Vermessung der Welt veröffentlicht und das stellt auch bis heute seinen größten Erfolg dar. 2009 folgte dann Ruhm und im Jahr 2012 wurde dann auch sein Roman Die Vermessung der Welt verfilmt. Und ja, 2017 hat er auch Till veröffentlicht, seine eigene Interpretation dieser Figur Till Eulenspiegel. Und diesen Roman kann ich euch auch sehr ans Herz legen. Ich habe es angefangen zu lesen, aber bin nie ganz fertig damit geworden. Aber die Thematik und auch das Setting und natürlich auch die Erzählweise sind einzigartig und einfach, ja, ziemlich brillant dargestellt. Die Vermessung der Welt wird auch sehr gerne als ein Unterhaltungsroman angesehen oder auch als eine fiktive Doppelbiografie. Und das ist mitunter die bedeutsamste oder die wichtigste Message des Buches, was man auch unbedingt beibehalten muss. Und zwar ist das eben nicht real, was Kehlmann darstellt. Er ist kein Historiker. Er hat niemals gesagt, dass er eine akkurate Beschreibung vom Leben von Humboldt und Gauss darstellen möchte. Das ist einfach, ja, er hat sich die Figuren genommen und seine eigene Version ihrer Geschichte dargestellt. Und ich meine, das ist auch natürlich vollkommen okay. Er ist ein Autor. Autoren können mit Figuren spielen, sie weglassen, sie verändern, solange man weiß, dass es eben Fiktion ist. Ja, eine komplette Biografie wäre auch langweilig geworden. Wenn ich vorhabe, mich über die Figur Humboldt zu informieren, dann ziehe ich auf jeden Fall eine autorisierte Autobiografie hinzu oder vielleicht auch Humboldts eigene Schriften, die er damals veröffentlichte. Aber so für den heutigen literarischen Diskurs ist es eigentlich nicht wichtig, dass der Roman Die Vermessung der Welt eben weitestgehend fiktiv und auch sehr überspitzt und ironisch und komisch dargestellt ist. Ja, wie bereits dargelegt, der Roman beginnt 1828 und in dieser Rahmenhandlung werden abwechselnd die Lebensläufe der beiden Protagonisten behandelt. Die letzten fünf Kapitel knüpfen dabei an das erste Kapitel an und natürlich weichen diese gesamten Lebensläufe von der historischen Realität ab, weil eben Kehlmann bewusst bekannte Figuren in dem Roman einsetzt, die so gesehen gar nicht auf die Figuren treffen oder es keine Beweise gibt, dass sie sich wirklich an diesem einen Tag zum Beispiel getroffen haben. Ja, zum Beispiel kommt Goethe in dem Roman vor, also er hat auch seinen Auftritt, aber zu dem Zeitpunkt, als sie Goethe treffen, 1828, wurde er schon geadelt. Das hieß dann von Goethe, aber er wird nur als Goethe angesprochen. Und Schiller hat tatsächlich auch noch seinen Cameo-Auftritt. Aber ja, wie gesagt, es ist alles ganz komisch. Ja, und alles ist natürlich beabsichtigt, was der Autor darstellt. Kehlmann setzt bewusst diese humoristischen Töne ein, um das Ganze überspitzt aussehen zu lassen. Und das macht den Roman auch schon sehr unterhaltsam und ja auch sehr leicht. Weiterhin ist es auch wichtig, also beziehungsweise wichtig oder witzig, dass die beiden Forscher so weltfremd auftreten. Und zwar genießt Humboldt in dem Roman weitestgehend den Ruhm. Und er mag die öffentliche Aufmerksamkeit, die ihm auch sehr wichtig ist. Gauss hingegen hasst das Reisen absolut. Und das ist, glaube ich, die witzigste Passage im ganzen Buch. Und zwar heißt es im ersten Kapitel, dass Humboldt, nee, beziehungsweise Gauss, zu dem Naturforscherkongress fahren muss. Aber er hat sich wie ein Kind geweigert und hat sich unter seiner Decke versteckt und war sehr mürrisch und wollte da einfach nicht hin. Naja, das liegt auch tatsächlich an der wissenschaftlichen Vorgehensweise der beiden Wissenschaftler. Also wir haben einmal Humboldt, der aktiv ist und draußen forscht und ja, Sachen mitnimmt und aktiv dabei ist, während Gauss meistens von zu Hause aus arbeitet und auch mit dem Kopf sehr gut denken kann. Ja, und das spiegelt natürlich auch ihre wissenschaftlichen Disziplinen wider, die wir selber auch kennen, ohne jetzt selber Wissenschaftler zu sein. So Humboldt, der Naturwissenschaftler ist, muss natürlich draußen unterwegs sein, weil es unumgänglich ist, bei dieser Disziplin die Aspekte des Lebens, zum Beispiel Pflanzen oder Tiere, auch selber zu sehen und die zu erforschen, weil man als Mathematiker jetzt nicht unbedingt draußen unterwegs sein muss und genauso gut von zu Hause arbeiten kann. Und ja, die Mathematik an sich ist natürlich eine sehr theorielastige Disziplin. Ja. Ein Thema, was auch in dem Roman behandelt wird, ist die Andersartigkeit der Protagonisten. Und es zeigt auch wieder, dass Genies oder, weiß ich, überbegabte Menschen auch meistens komisch sind oder in der allgemeinen Sprache auch als weird bezeichnet werden. Gauss zum Beispiel denkt schon als kleines Kind an den Tod und hat eine schnelle Auffassungsgabe. Er hat sich selber das Lesen beigebracht an einem Nachmittag und ist in der Lage, ein wissenschaftliches Buch innerhalb eines Tages komplett zu lesen und am nächsten Tag seinem Lehrer zurückzugeben. Und so ähnlich verhält es sich mit Humboldt. Er ist sehr verbissen und das schon seit seinen frühen Lebensjahren. Er schreibt der Wissenschaft oberste Priorität zu und ignoriert auch an mehreren Stellen im Roman seine eigene Gesundheit und setzt alles daran, die bestmöglichsten Ergebnisse für seine Forschung zu erzielen. Witzig ist auch, oder vielleicht auch eher ungewöhnlich, dass Gauss vermehrt von der Zukunft redet und damit auch meistens immer richtig liegt. Und mit der Zukunft meine ich dann auch von unserer Zukunft in der heutigen Gegenwart. Zum Beispiel schreibt er, dass er an einer Stelle Zahnschmerzen hat und er meint, dass sich in naher Zukunft die Leute damit gar nicht mehr befassen müssen, weil es dann dafür ausgebildete Fachärzte gibt. Und ja, wie gesagt, diese seherischen Fähigkeiten sind stark vertreten. Ja, die Quellen, die Kehlmann eben für dieses gesamte Werk benutzt hat, sind da auch vielfältig. Und ich denke, dann kann man schon sagen, dass Kehlmann jedenfalls bei diesem Aspekt doch wie ein Historiker gearbeitet hat. Eben weil er die Korrespondenz von Humboldt und Gauss einsehen musste und Reiseberichte lesen musste. Ich weiß, dass Humboldt zu seiner Südamerika-Expedition ein bekanntes Werk veröffentlicht hat. Wahrscheinlich hat er das auch noch gelesen. Und ja, bei all dem geht es natürlich darum, die Persönlichkeit und die Gefühle der Person darzustellen. Und das auch wenn manche Elemente fiktiv sind, so realistisch wie möglich. Ja, und die Frage stellt sich halt eben, ob er die Person in dem Roman auch gut treffen will. Das würde ich dann eher verneinen. Ich meine doch, dass dem Autor nicht darum geht, die Person abzubilden, sondern sie erst überspitzt oder auch karikaturhaft darzustellen. Und das ist natürlich auch vollkommen legitim und macht auch in gewisser Weise den Erfolg des Romans aus. Ja, ein Mittel zur Erzeugung von Karikaturen oder Figurenzeichnungen, diese Sachen sind vielfältig. Zum Beispiel lässt sich Humboldt an einer Stelle im Roman an das Schiff binden, wo sie sich gerade befinden, und will unbedingt diese Wellen messen, und damit er auch ja nicht wegrennt, sagt er seinen Angestellten, die sollen ihn bitte festbinden. Das ist natürlich sehr überholt und ich bezweifle, dass das im echten Leben so passiert ist. Oder Gauss zum Beispiel, der Primzahlen zählt, während er auf eine Person wartet. Und diese Aspekte, die für uns halt eben total ungewöhnlich sind oder die wir halt eben auch selber nie so machen würden oder auch in Erwähnung ziehen würden, sind für diese beiden Personen vollkommen normal anscheinend. Und das wird auch im Roman als sehr nüchtern dargestellt, so als ob man denkt, ja, für uns ist das normal, daran musst du dich gewöhnen. So arbeiten wir Genies. Ja, gemeinhin wird es eben so dargestellt, als ob die beiden Figuren für die Wissenschaft leben und dafür wortwörtlich sterben würden. Das beste Beispiel dafür ist ja immer noch Humboldt, finde ich. Dieser gute Mann kauft sich nach dem Tod seiner Mutter, also von seinem Erbe, dann Messinstrumente, und schon auf dem Weg nach Spanien misst er jeden Baum und jeden Stein, der ihm entgegenkommt, und will auch ja nichts auslassen. Und erst recht bei Südamerika-Expeditionen denkt er nur an die Wissenschaft und sich selber lässt er hinten an. Und ist sich auch nicht schade, extra Spanisch zu lernen bis in die Nachtstunden. Und er isst zum Beispiel auch kein Frühstück oder würde am liebsten, wenn er könnte, gar nicht schlafen, weil ihn das an seiner Arbeit verhindert. Oder auch Gauss ist das beste Beispiel dafür. In seiner Hochzeitsnacht springt er schnell vom Bett auf und will unbedingt noch eine ihm zukommende Idee niederschreiben, bevor er sie vergisst. Also, wie man es so sagen will, diese beiden Figuren sind auf jeden Fall nicht normal. Und das Lustigste an der Sache ist, dass diese beiden Biografien, die wir jetzt erleben, oder diese einzelne Station, perfekt aneinander anknüpfen und auch die eine enge Verflechtung haben. Auch wenn die sich erst 1828 treffen, oder eigentlich schon vorher, aber zu Beginn der Geschichte ist der Schwerpunkt eben auf das Jahr 1828 gesetzt. Und ja, wie die beiden sich einfach fast ergänzen, obwohl sie doch eben andere wissenschaftliche Disziplinen verfolgen. Und ich finde das teilweise auch sehr interessant dargestellt. Ja, also was Humboldt auch ausprobiert oder was auch Gauss ausprobiert, wird im Roman meistens mit Übertreibungen dargestellt oder auch mit Hyperbeln. Und er lässt eben seine menschlichen Bedürfnisse hinten an, genauso wie Gauss. Und ich finde es bei Humboldt besonders hervorstechend, dass ihm anscheinend alles zu gelingen scheint und Man wird auch nie müde, egal wie viel er arbeitet, er schafft alles. Und ihm kommt dann natürlich auch der große Ruhm zu. Und das kann man ja auch fast schon irgendwie mit einem Heroismus beschreiben. Und wenn man jetzt Gauss' Biografie weglassen würde, in dem Roman, dann wäre die Vermessung der Welt ja fast schon so ein Epos, eben weil man eben diese Figur hat, die alles zu gelingen scheint und diesen Heroismus so dargestellt, so darstellt, genau. Ja, die andere Frage, mit der man sich auch befassen kann, ist, ob der Roman fiktiv ist oder inwiefern es eine Fiktionalität gibt. Meiner Meinung nach kann man diesen Aspekt hinten anstellen, denn es wird im Nachhinein ja eigentlich nur eine konstruierte Geschichte nacherzählt oder wiedererzählt. Und was jetzt wirklich passiert ist oder was nicht, interessiert uns jetzt für diesen einen Roman von Daniel Kehlmann nicht. Wenn man sich natürlich mit Historieromanen auskennt, dann kann natürlich der ein oder andere sagen, die Aspekte stimmen nicht oder die Sachen muss man überarbeiten. Aber für das, was sich der Autor vorgesetzt hat, hat er das doch gut erzählt. Und ich finde, er macht das auch sehr deutlich, indem er in dem Roman mehrere Fiktionssignale eben ansetzt, die einem sagen, hey, das kann niemals so sein, wie es auch wirklich passiert ist. Und je nachdem, ob man sich dafür interessiert, kann man sich weiter damit beschäftigen. Aber für uns ist das erst einmal unwichtig. Was bei Romanen natürlich auch noch sehr wichtig ist, ist nämlich die Erzählstruktur. Und anders als bei Dramen können wir uns hier perfekt mit der Erzählsituation befassen und halt eben beschreiben, warum der Autor eben diesen einen Erzähler einsetzt oder welchen Effekt eben diese bestimmte Erzählsituation auf uns Leser hat. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten und auch sehr viele theoretische Ansätze, mit denen man sich befassen kann. Und ich muss ehrlich selber sagen, Erzähltheorie oder Erzähltextanalyse ist doch eine der schwierigsten Disziplinen, die man in der neueren deutschen Literaturwissenschaft hat. Da kommt es schon darauf an, auf welche Theorie von welchem Wissenschaftler man sich spezialisieren will. Und ich möchte jetzt hier keine Theorie abarbeiten oder vorstellen, sondern versuchen, einen Ansatz vorzustellen, der meiner Meinung nach für die Vermessung der Welt zutrifft und ja, den man so vielleicht auch übernehmen kann. Ja, also wir haben einmal in dem Roman insgesamt 16 Kapitel und jedes Kapitel hat einen unterschiedlichen Titel. Diese Titel sind gleich aufgebaut und es sind nämlich nur Nomen. Zum Beispiel heißt ein Kapitel der Baum, das Meer, das Schiff, der Bruder und der Sohn zum Beispiel. Ja, was besonders auffällt, ist, dass diese Titel meistens naturwissenschaftliche Themen sind und zum Ende hin lösen sich diese einzelnen Titel auch insgesamt auf und man erkennt ja, die Konstruktion oder auch die Zusammensetzung, was dahinter steckt. Das erste Kapitel, das im Jahr 1828 spielt, und das 11. Kapitel kann man dann zusammenfügen, denn ab dem 11. Kapitel fängt es dann wieder an, in der Gegenwart zu spielen, bis zum 16. Kapitel. Was man auch unbedingt hinzufügen muss, ist, dass Humboldts Kapitel mehr Länge haben als die von Gauss. Ich meine doch, das liegt daran, dass Humboldt tatsächlich mehr unterwegs war als Gauss und diese ganzen Reisebeschreibungen doch schon sehr viel Platz einnehmen. Und für mein persönliches Leseerlebnis muss ich auf jeden Fall hinzufügen, dass ich Humboldts Kapitel doch spannender fand als die von Gauss und ich habe die auf jeden Fall gerne gelesen. Also tatsächlich vielleicht auch besser gelesen können. Aber wie gesagt, ja, in dem Roman könnte man sagen, dass sich ein auktorialer Erzähler wiederfindet. Ein auktorialer Erzähler, den Begriff kennen wir noch bestimmt aus der Schule. So bezeichnet man einen Erzähler, der auch als allwissend gilt. Und ja, er erzählt das alles, also die gesamte Geschichte sehr dicht und auch sehr detailreich. Und der Erzähler reduziert dabei auch bestimmte Sachen, aber lässt den Fokus auf bestimmte Aspekte dennoch bestehen. Deswegen ich auch davon ausgehen würde, dass wir es mit einem autorialen Erzähler zu tun haben. Ja, was auch besonders auffällig ist, ist, dass Gauss mehr von innen dargestellt wird, also erst mit der Persönlichkeit als von außen. Und Humboldt hingegen interessiert sich dabei auch mehr für die Wissenschaft. Das bedeutet, wir erfahren nur seinen Drang zur Wissenschaft und warum ihn das antreibt, dass er unbedingt ja, die Welt bereisen will oder warum er ausgerechnet diese Expedition machen will. Aber ich finde, bei Gauss wird die Figur doch ein bisschen besser dargestellt oder ausführlicher, weil wir auch eine breite Innenansicht haben und ja, der Erzähler lenkt diesen Fokus eben auch auf diese Art. Ja, es gibt auch ein paar Stellen im Roman, wo sich der Erzähler sozusagen zeigt oder es zu erkennen gibt. Das ist natürlich nicht, geschieht nicht ganz explizit, aber es ist dennoch auffällig, dass sich ein Erzähler ausgerechnet im Roman so plötzlich zu Wort meldet und es dann doch als eine Unterbrechung zu werden in dem Geschehen. Aber ja, der Erzähler, wer auch immer das sein mag, ist eine eigenständig konstruierte Figur und dabei muss man auch unbedingt berücksichtigen, dass der Autor nicht unbedingt gleich mit dem Erzähler gleichzusetzen ist. Und ich hatte auch immer Probleme, das zusammenzustellen oder mir das zusammenzureimen, aber man muss sich das so vorstellen, der Autor ist die leibhaftige Person, mit der wir es zu tun haben. Wir wissen, der Autor ist eine Person, die wirklich lebt oder gelebt hat und sich eines Tages an seinen Schreibtisch gesetzt hat und überlegt hat, okay, gut, diese Geschichte möchte ich schreiben. So, und er hat die Geschichte verfasst, in dem Sinne, wie wir verfassen verstehen. Er hat sich einen Bleistift und einen Block genommen oder vielleicht seinen Computer und hat eben diese Geschichte aufgeschrieben. Aber obwohl er eben diese Geschichte aufschreibt, ist er noch lange nicht die Person, die die Geschichte erzählt. Weil die Geschichte ist eine eigene Geschichte und in dieser eigenen Geschichte haben wir eine, in Anführungsstrichen, unbekannte Figur, die als der Erzähler zu werten ist. Und dieser Erzähler ist, er kann sich manchmal zu erkennen geben, manchmal wissen wir, wer das ist. Aber in den meisten Fällen nennt er sich nicht, aber er ist trotzdem eine eigenständige Figur, die man auch so in der Analyse berücksichtigen muss. Ja, und der Erzähler in Die Vermessung der Welt kennt die Geschichte sehr gut, aber er reduziert sie eben nur auf das Wissenschaftliche. Was auch sehr auffällig ist an dem Roman. Und das ist für mich so das bekannteste ja, Merkmal eigentlich des Buches, nämlich dass also das gesamte Geschehen in indirekter Rede verfasst wurde. Also wir haben keine wörtliche Rede. Und damit auch jeder versteht, was ich damit meine, indirekte Rede ist einfach nur die Wiedergabe, aber keine wörtliche Wiedergabe. Also man muss sich so einen Satz im Roman folgendermaßen vorstellen. Gauss fragte Humboldt, wie es ihm ginge. Humboldt antwortete, dass es ihm gut ginge. Punkt. Also es wird auch im Konjunktiv geschrieben und ich finde das auch wieder bemerkenswert vom Autor, dass er diesen Stil, diesen klaren Stil und also diesen klaren Stil den gesamten Roman über sehr gut beibehalten hat. Und das macht für mich auch die Vermessung der Welt aus und finde, so kann man den Roman noch immer wieder lesen, ohne dass einem langweilig wird. Ja. Der Erzähler wechselt auch zwischen verschiedenen scherzhaften Inhalten. Mal ist es komisch, mal hat es einen humoristischen Unterton. Und andererseits kommen dann doch schon ernstere Themen hinzu. Aber alles in allem ist das eine sehr tolle Darstellung, finde ich. Und als ich das erste Mal gelesen habe, war das doch schon sehr gewöhnungsbedürftig, aber dieser gesamte Lesefluss wird dadurch nicht gestört und zeigt auch noch einmal, was für ein begabter Autor Daniel Kehlmann ist. Bevor wir dann auch schon zum Schluss kommen, möchte ich noch einmal einen Aufsatz vorstellen von Wilhelm Heffs, der sich mit Daniel Kehlmanns Roman auseinandergesetzt hat und sich auch gefragt hat, warum er als Deutschlands literarischer Superstar angesehen wird und warum die Vermessung der Welt einfach so erfolgreich wurde. Ja, in seinem Aufsatz behandelt er eben diese eine Frage und nennt Kehlmann auch als den neuen, in Anführungsstrichen gesetzt, Superstar. Und ja, dabei sagt er auch, dass die Verbesserung der Welt eben auf ganz oben auf der Bestsellerliste steht und dass ein Erfolg fast schon einen fast schon vergnügungssüchtig macht. Was auch besonders hervorsticht, ist, dass er vor seinem Erfolg gar nicht so bekannt war, aber dass er mit diesem einen Roman den Durchbruch erzielt hat. Und er nennt auch den Erfolg des Romans asymmetrisch. Also der Roman ist in dem Hinblick erfolgreich, weil diese Gattung, also Gegenwartsroman, weil er bei dieser Gattung einen Verzicht vornimmt und keinen Gegenwartsroman oder Gesellschaftsroman schrieb, weil er eben keine aktuelle Thematik behandelt hat, die eben die Gegenwartsliteratur kennzeichnet. Er hat keine aktuellen Figuren mit einbezogen und auch keine Verbindung von Natur- oder kulturwissenschaftlichen Themen oder was auch immer. Was natürlich aber trotzdem gleich bleibt, ist, dass er sich bei der Form des Romans gleich geblieben ist und ein unverkrampftes Wissensinteresse zur Schau stellt. Ja, er bezeichnet Kehlmanns Roman auch als ein ironisches Bildungswerk, auch weil der Autor sich mit dem Spiel oder mit dem Brechen mit der Wirklichkeit auseinandersetzt. Und das ist das, was ich schon am Anfang meinte, dass man den Roman eben nicht als Historienroman einstufen kann, eben weil doch ein paar Inhalte nicht ganz so übereinstimmen. Aber es trotzdem möglich ist, sich historischen Figuren zu bedienen und so trotzdem ein Buch zu schreiben, das sich nicht auf diese strengen Regeln befassen muss. Ja. Es wird auch gemeinhin gesagt oder die These vorgestellt, dass die Vermessung der Welt ein Gegenwartsroman sei, der in der Vergangenheit spielt. Ja, dieses Erzählprogramm von Kehlmann, also im Konjunktiv zu schreiben oder in indirekten Rede, ist neu und hat dem Publikum anscheinend sehr gut gefallen. Und diese Wahrheitsansprüche des Historienromans sind eben nicht gestellt und das kann auch einerseits daran liegen, dass das Publikum voll drauf abgefahren ist, weil man eben diese bekannten, vielleicht auch verstaubten Figuren in einem neuen Licht gesehen hat. Ja, Kehlmann hat dabei auch noch ein wirklich eigenes und wiedererkennenswertes erzählerisches Konzept oder auch Stil, das ihm erlaubt, als Autor neue Maßstäbe auch schon zu setzen. Und ich finde, das zeugt auch schon von seinem großen literarischen Schaffen, wenn man noch bedenkt, dass er eigentlich noch relativ jung ist und wir schon auch sehr gespannt sein können, was noch auf uns zukommt und was er in nächster Zukunft alles verfassen wird. Ja. Eine weitere wichtige Sache, die für das Verständnis des Romanes unumgänglich ist, ist doch eigentlich schon, warum haben wir diesen Titel Die Vermessung der Welt? Ja, Die Vermessung der Welt heißt schlicht und einfach, oder erst einmal, was heißt eigentlich Vermessung? Vermessung bedeutet ja nichts anderes, als wenn man etwas bemisst oder verrechnet oder niederschreibt. Und die Vermessung der Welt bildet die wissenschaftliche Disziplin der beiden Protagonisten, Humboldt und Gauss, oder wenn man es so nennen kann, auch schon ihr gesamtes Lebenswerk, jedenfalls von Humboldt. Bei Humboldt ist es besonders auffallend, dass er die ihm unbekannte Welt entdeckt und bei Gauss, dass er diese unbekannte Welt eher nicht entdecken will. Ja, dieses Motiv, die Vermessung, ist eben aus diesem Grund gegensätzlich. Humboldt mag es natürlich, die Welt zu vermessen und begeistert sich daran, während Gauss dem keine große Bedeutung zumisst. Humboldt kann sich auch erst sicher fühlen, wenn er etwas versteht und etwas vermessen kann. Und auf diese Weise wird die Welt für ihn wirklichkeitsgetreu oder auch wirklich wahr und bestätigt sich dann auch für ihn. Gauss hingegen geht sehr trocken an die Sache ran und erst zum Schluss ist er dann auf Humboldts Seite und sagt, Vermessen ist trotzdem wichtig und das ist eine hohe Kunst, die man auch unbedingt richtig ausführen muss. Und ich finde diesen Widerspruch teilweise auch sehr spannend, weil Gauss ja trotzdem sagt, Vermessung ist wichtig, man muss es korrekt ausführen, keine Fehler sind erlaubt, aber weist dem doch noch keine große Bedeutung zu, obwohl sie beide unterschiedliche Wissenschaftler sind, die auf unterschiedlichen Disziplinen unterwegs sind und daher natürlich auch andere Methoden vertreten. Also dann frage ich mich, warum es dann so wichtig ist, sich darüber zu streiten, welche Methode die richtige sei oder die einzig wahre, wenn man doch weiß, dass beide Methoden gleichermaßen zur Erkenntnis führen. Ja, und mit diesem Aspekt möchte ich mich zum Schluss auch noch einmal auseinandersetzen. Und zwar ist das die Frage, welche gegensätzlichen Wissenschaftstypen vermitteln Humboldt und Gauss und warum denken sie, ihre Wissenschaft ist die einzig richtige und weswegen sind sie dann so verbissen auf diese Mathematik oder auch die Naturwissenschaft. Ja, und Auskunft auf diese Frage gibt einem das 11. Kapitel, das der Sohn heißt. Und dieses Kapitel schließt dann wiederum an das 1. Kapitel an, in der die Wissenschaftler Humboldt und Gauss aufeinandertreffen. Und beim Frühstück im Hause Humboldts unterhalten sich dann beide Forscher letztlich über ihre Erfahrungen und ihren Umgang mit der Wissenschaft. Ein zentraler Aspekt dieser Unterhaltung ist die Kritik an dem wissenschaftlichen Vorgehen des jeweiligen anderen. Der Mathematiker Gauss nimmt an, erst die Mathematik zeige einem, dass man die Welt wirklich verstanden habe. Und zwar sagt er dazu, ich zitiere, man meine, man habe alles selbst entschieden. Erst die Mathematik zeige einem, dass man immer die breiten Pfade genommen habe. Disputie, wenn er das schon hörte. Die wahren Tyrannen seien die Naturgesetze. Auf Humboldts Argument, dass der Verstand die Gesetze forme, erwidert Gauss, dass der Verstand ja allerdings nichts macht. Und gleichwohl vertritt Humboldt einen anderen Standpunkt als Gauss. Und zwar sagt Humboldt im Kapitel der Äther aus, dass die Welt tatsächlich doch von Leben durchzogen sei. Überall würden Pflanzen gedeihen und Vegetation sei die Spielart des Lebens. Infolgedessen sieht Humboldt die Zusammensetzung der Welt vor allem im Leben selbst. Überall, wo sich Leben wiederfinden lasse, überdauere die Natur und damit eben auch das Leben. Ja, und weiterhin gehen auch Humboldt und Gauss auf die verschiedenen Messarbeiten ein, die für ihre Arbeit unumgänglich sind. Und hier ist es erneut Gauss, der zunächst einen neuen Ansatz vorstellt. Und zwar sagt er, wie schon vorhin kurz angedeutet, dass der Verstand nichts forme und der Mensch selber wenig versteht. Und zwar würde sich der Raum und die Zeit dehnen und biegen. Und wer eine Gerade zeichne, also immer weiter und weiter, der wird dann irgendwann auch wieder einen Ausgangspunkt erreichen. Und die Welt könnte man natürlich notdürftig berechnen, aber das heißt noch lange nicht, dass man dann dadurch etwas versteht. Und das ist natürlich ein kompletter Widerspruch zu Humboldts Überlegungen. Ja, aber was man daraus mitnehmen kann, ist, dass Gauss durchaus die Meinung vertritt, dass man die Anordnung der Welt errechnen könnte. Jedoch gibt er wieder, dass man hierdurch keineswegs irgendwie zu neuer Erkenntnis gelangt. Also er sieht schon, dass die Theorie, also die theoretischen Ansätze vorhanden sind, aber jetzt bleibt die Frage offen, ob man jetzt dadurch einen komplett neuen Wissensstand erreichen wird. Also folglich nimmt Gauss dann an, dass sich in diesem Bereich Grenzen wiederfinden und das ist eine Widersprüchlichkeit zu Humboldt. Weil Humboldt eben glaubt, dass man in der Pflicht ist, zu zeigen, was wirklich ist. Und ja, dabei kritisieren beide Künstler oder Schauspieler, deren Abweichungen von der Realität die Menschen nur verwirren würde. Bei all dem sind sich die beiden Wissenschaftler aber trotzdem einig, dass Messen eine hohe Kunst ist. Doch über die genaue Umsetzung dieser Tätigkeit können sie sich nicht verständigen. Eine weitere Gemeinsamkeit besteht darin, dass sowohl Humboldt als auch Gauss aussagen, man sollte sich nur darauf konzentrieren, was real sei. Und ein Paradox ist, so finde ich das jedenfalls, dass für Gauss die Naturwissenschaft real ist und dass für Gauss die Naturwissenschaft keine reale Komponente darstellt, währenddessen Humboldt dem etwas entgegenzusetzen hat und meint, es stimmt schon. Naja, das so viel zu Humboldt und Gauss ewig fortlaufendem Streit über die Vermessung der Welt und die Wissenschaften. mit denen wir uns heute noch durchquälen müssten. Aber zum Schlusswort, ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich mal einen etwas anderen Roman vorgestellt habe. Ich finde, was man daraus auf jeden Fall mitnehmen kann, ist, dass Kehlmann fantastisch schreibt und ich werde in Zukunft auch mehr von ihm lesen. Der Roman selbst zählt jetzt auf jeden Fall zu meinen Lieblingsbüchern und ich habe auch schon andere Empfehlungen herausgestellt, die man lesen kann, wenn man sich für diese Gattung interessiert. Das wäre natürlich einmal Der Vorleser, Das Parfüm oder auch Till, Kehlmanns neueste Erscheinung. Und soweit ich weiß, plant tatsächlich auch schon Netflix eine Verfilmung von Till. Also da können wir auch schon sehr gespannt sein, was uns da erwartet. Aber bis dahin können wir die Bücher erst einmal lesen. So oder so, danke fürs Einschalten. Ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal wieder.